بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله سيغن هاين محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet wird, ist recht geleitet. Und wer von Allah irre geleitet wird, ist irre geleitet. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala mit Surat Al-Kahf, mit dem Tafsir Surat Al-Kahf fortsetzen. Und ich lese euch erst einmal wie gewohnt die Ayat in übersetzter deutscher Sprache vor, die wir heute inshallah ta'ala uns vornehmen möchten. Wir beginnen auf der 300. Seite mit der Ayah Nummer 60, inshallah. Es heißt: Und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht davon ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, vergaßen sie ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. Als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Und es ließ mich ihn nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Er sagte, das ist es, was wir suchten. Da kehrten sie beide zurück, indem sie ihren eigenen Spuren folgten. Sie trafen einen von unseren Dienern, den wir Barmherzigkeit von uns aus hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an Besonnenheit gelehrt worden war oder ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Er sagte, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst dir gegenüber es zuerst erwähne. Da zogen sie beide los, bis als sie ein Schiff bestiegen, er darin ein Loch machte. Er, Musa, sagte, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Du hast da ja eine grauenhafte Sache begangen. Er sagte, habe ich nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst können? Er, Musa, sagte, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe. Und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Da zogen sie beide weiter, bis als sie dann einen Jungen trafen, er ihn tötete. Er, Musa, sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet, und zwar nicht als Wiedervergeltung für eine andere Seele? Du hast da ja eine verwerfliche Sache begangen. Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht aushalten wirst können? Er, Musa, sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Dich trifft in Bezug auf mich kein Tadel. Da zogen sie beide weiter, bis als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten. Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen drohte, und so richtete er sie auf. Er, Musa, sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Er sagte, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Was das Schiff angeht, so gehörte es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schadhaft machen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchteten wir, dass er sie, durch seine Auflehnung und durch seinen Unglauben bedrücken würde, so wollten wir, dass ihr Herr ihnen zum Tausch einen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommend an Güte. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt, und unter ihr befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, und da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen, aus Barmherzigkeit von deinem Herrn. Ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Das sind die Ayat, liebe Geschwister, die wir heute uns vornehmen. Ayat 60 bis 82. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er uns unter diejenigen Menschen schreibt, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft, um Allahs Buch zu lernen und zu lehren, dann steigt auf sie die Ruhe herab, As-Sakina, wo Rashiyatum Rahma, das heißt die Barmherzigkeit umgibt sie, und die Engel umgeben sie, wa Hafatum al-Malaika, und Allah Azza wa Jal erwähnt diejenigen Menschen, die an der Sitzung teilnehmen, bei denjenigen, die bei ihnen sind, subhanahu wa ta'ala. Die Ayat heute, liebe Geschwister, handeln von Musa alayhi salatu wassalam und einem Menschen, einem Mann, den er getroffen hat, für den Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, dass er von ihm etwas profitieren und lernen sollte. Und bevor wir die erste Ayah uns näher anschauen, es gibt zu diesem Ereignis einen Offenbarungsanlass. Das bedeutet vielmehr, dass es gibt einen Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala dieses Ereignis hat geschehen lassen. Und zwar lesen wir in mehreren Überlieferungen, und eine davon ist die Überlieferung in Sahih al-Bukhari, die von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma überliefert wird. Es geht in dieser Geschichte darum, dass Sa'id ibn Jubair, rahimahullah ta'ala, er ist einer der Tabi'in und Schüler von Abdullah ibn Abbas, und er überliefert diesen Hadith über Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma. Und er erzählt uns, dass manche Leute behauptet haben, dass Moses, der hier in dieser Geschichte erwähnt wird, alayhi salam, nicht derjenige Moses ist, den wir kennen. Nicht der berühmte Moses von den Kindern Israels, sondern ein anderer Moses. Und deswegen sagte Sa'id, radiallahu anhu, wa rahimahullah, sagte zu seinem Lehrer Abdullah ibn Abbas, Nauf al-Bakali, so heißt dieser edle Mann von den Tabi'in, er sagte, Nauf al-Bakali behauptet, dass der Moses aus der Geschichte hier, die wir gerade vorgelesen haben, nicht der gleiche Moses ist wie von den Kindern Israels, sondern es sei angeblich ein anderer Moses. Daraufhin sagte Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, كَذَبَ عَدُوُ اللَّهِ. Allahs Feind hat gelogen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr harte Antwort auf diese Behauptung. Aber die Gelehrten deuten solche Aussagen wie folgt. Weil erst einmal, wie ich gesagt habe, Nauf al-Bakali war einer der bekannten, edlen Tabi'in. Möge Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig sein. Aber wie können wir verstehen diese harte Antwort von Abdullah ibn Abbas? Die Gelehrten, liebe Geschwister, manchmal, wenn sie harte Antworten geben, wie die, die wir gerade gehört haben, dann hat es nicht was zu tun mit der Person unbedingt, an die diese Worte gerichtet sind, sondern vielmehr soll damit ein Erziehungseffekt erzeugt werden, dass keiner auf die Idee kommt, das Gleiche zu tun, wie diese Person gemacht hat. Deswegen fällt manchmal die Strafe, auch wenn sie hier verbal ist, ein bisschen hart aus, weil Aduullah, der Feind Allahs, das schon grenzt schon, als würde er ihn vom Islam ausschließen. Und das aber trotzdem, warum geht es? Es geht nämlich darum, dass niemand nach ihm auf die Idee kommt, über Allahs Buch etwas zu sagen, ohne Wissen. Und wir können aus dieser Begebenheit lernen, dass der Muslim grundsätzlich immer, wenn er den Koran Karim liest, oder man kann auch sagen, die Gelehrten grundsätzlich, wenn sie den Koran Karim lesen bzw. auslegen, dass sie sich an die Bedeutung halten sollen, die offensichtlich da steht. Ja? Das heißt also, du liest im Koran Karim Musa a.s. an zahlreichen Stellen. Und ihr wisst, dass der Name Musa im Koran Karim weitaus mehr vorkommt als Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man jetzt diesen Namen immer liest, immer liest, immer liest, und es geht immer um den Moses von den Kindern Israels, immer um den Moses von den Kindern Israels. Und dann plötzlich einmal wird zwar nicht erwähnt, dass es die Kinder Israels wieder sind, aber es wird wieder der Name Moses erwähnt. Dann automatisch dein Kopf denkt an den Moses von den Kindern Israels. Und das ist, was ich meinte mit der offensichtlichen Bedeutung. Ja? Aber jetzt auf die Idee zu kommen, dass damit doch ein ganz anderer Moses gemeint ist, das ist natürlich theoretisch möglich, aber das ist nicht das Erste, was einem in den Sinn kommt. Und man sollte sich immer an das halten, was normalerweise der Fall ist, es sei denn, es gibt einen anderen Beweis dafür. Deswegen war die Antwort von Ibn Abbas so hart, weil wenn wir anfangen, den Koran so zu interpretieren, ohne Beweise, denn ich meine, die Aussage muss der Tabi irgendwo gehört haben. Ja? Wenn wir anfangen, den Koran Karim so zu interpretieren, dass wir sagen, nee, es auch, könnte auch jemand anderes damit gemeint sein, dann werden wir viele Probleme haben, wenn wir den Koran Karim auslegen und vom rechten Weg abweichen. Deswegen sagte er, radiallahu anhu, und gleichzeitig korrigiert er uns und bringt uns bei, wie wir den Koran zu erläutern haben auf beste Art und Weise und wie wir gegen zu argumentieren haben. Denn er sagte gleich im Anschluss, Abdullah ibn Abbas, uns hat nämlich Ubay ibn Ka'ab über den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes berichtet. Also, gleich sofort, zack, ein Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit die Sache glasklar ist. Ja? Jemand stellt eine Behauptung auf, eigentlich muss er sie beweisen. Du brauchst sie nicht mehr zu entkräften. Aber gleichzeitig noch ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ist die vollkommene Antwort. Er sagte, er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das ist interessant, weil hier Abdullah ibn Abbas überliefert über einen anderen Sahabi, also ein Sahabi überliefert über einen Sahabi. Er berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt hat, eines Tages stand Moses alaihi wasallam, manchmal sage ich Moses, Musa, das ist einfach die arabische Version, bzw. die deutsche Version, ist kein Problem, eines Tages stand Musa, der Prophet Musa heißt im Hadith, unter den Kindern Israels und hielt ihnen eine Rede. Wortwörtlich hielt eine Khutba. Dann fragte ihn jemand, und diese Person war offensichtlich verblüfft vom Wissen, das Moses hatte, alaihissalatu wassalam. Dann sagte er zu Moses, sag mal, wer ist von allen Menschen derjenige Mensch, der am meisten Wissen hat? Und dann antwortete Musa, ich bin derjenige, der von allen Menschen am meisten Wissen hat. Und diese Antwort von Musa a.s. hat dem entsprochen, was er wusste. Und subhanallah, wenn man natürlich nicht weiß, kann man auch nicht über seine Grenzen hinausgehen. Ja? Auf jeden Fall sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Moses sagte, ich bin derjenige, der von allen Menschen am meisten weiß. Allah nahm ihm das aber übel, da er ihm das Wissen nicht zugeschrieben hat. Was wäre die korrekte Antwort gewesen? Wir wissen sie natürlich, weil wir von diesen Sachen gelernt haben, beziehungsweise unsere Gelehrten uns beigebracht haben, aufgrund dieser Überlieferung. Okay? Das heißt, wir würden sagen, Allahu A'lam. Das heißt, Allah weiß am besten Bescheid, wer jetzt in diesem Fall von allen Menschen am meisten Wissen hat. Weil du kennst ja nicht alle Menschen. Aber Musa dachte, weil er eben ein Prophet ist und ein Auserwählter Gottes ist, dass er derjenige ist, der von allen Menschen am meisten Wissen hat. Daraufhin hat Allah ihm Folgendes eingegeben, folgende Wahi gegeben. Ja? Wahi wird besetzen wir meistens als Offenbarung und Eingebung und so. Und gemeint ist per Definition ja, eine geheimnisvolle und schnelle Übermittlung einer Information. Okay? Geheimnisvolle und schnelle Übermittlung. Geheimnisvoll, weil kein Mensch weiß, wie es funktioniert. Und schnell, weil in einem Augenblick Allah subhanahu wa ta'ala Informationen jemandem eingeben kann, so viel er möchte, subhanahu wa ta'ala. Daraufhin hat Allah Moses eingegeben, dass es an dem Punkt, an dem die beiden Meere aufeinandertreffen, einen meiner Diener gibt, der mehr Wissen hat als du. Mehr Wissen hat als du, O Moses. Daraufhin sagte Musa, fing er natürlich an, Dua zu machen, und hat Allah Azza wa Jal darum gebeten, diesen Mann zu treffen. Er sagte, Rabbi wa kaifa bihi. Er sagte, O mein Herr, wie kann ich ihn erreichen? Dann wurde zu ihm gesagt, nimm einen Fisch und leg ihn in einen Korb. Und in Klammern, es gibt andere Überlieferungen, die das ergänzen, deswegen ergänze ich das. Er sollte einfach an der Küste entlang laufen, wo er gerade war. Und kann sein, Allahu A'lam, dass es in der Phase war, wo er mit den Kindern Israels 40 Jahre lang in der Wüste gewesen ist und dass sie da an der Küste gewesen sind. Ja? Weil ihr wisst, es gibt eine Phase, wo Allah subhanahu wa ta'ala für sie bestimmt hat, dass sie diese Zeit in der Wüste verbringen, weil sie sich dem Befehl Allahs widersetzt hatten. Und wie dem auch sei, er sollte an der Küste entlang laufen, weil Musa fragte sich, wo kann ich diesen Menschen treffen? Er sagte, an der Stelle, an der die beiden Meere aufeinandertreffen. Wo ist das? Du wirst das merken, wenn du einfach die Küste entlangläufst. In dem Moment, wo du deinen Fisch vermissen wirst, die Stelle, wo du ihn vermissen wirst, das ist die Stelle, wo du diesen Diener treffen wirst, der mehr Wissen hat als du. Dann ist er daraufhin losgezogen und mit ihm sein Bursche. Und dann kehren wir zurück zu den Ayat, des Quran al-Karim, die 60. Ayat, dort heißt es, und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die Meere zusammenkommen, und sollte ich lange Zeit weitergehen. Also, das war die Vorgeschichte. Es geht hier um Musa, dem Sohn von Imran, einem der Nachkommen von Israel, alayhi salatu wassalam. Und der Bursche, der mit ihm gewesen war, heißt es in authentischen Überlieferungen, bei Bukhari und bei anderen, dass es damit Yusha ibn Nun gemeint ist. Yusha ibn Nun, das heißt Yusha, der Sohn von Nun. Yusha ist zu Deutsch Joshua. Und dieser Bursche, wie es hier übersetzt worden ist, war entweder einer seiner Sklaven oder er war einfach sein Diener. Er war einer seiner Diener. Und in dieser Überlieferung, Entschuldigung, Yusha ibn Nun, er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Prophet Allahs, aber später nach dem Tod des Propheten Musa alayhi salatu wassalam wurde er zu einer der Propheten der Kinder Israels. Er wurde zu einem Nabi, nicht zu einem Rasul, aber wurde zu einem Nabi, einem der Propheten der Kinder Israels. Tayyib. Als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, das heißt, ich lasse nicht ab zu reisen. Ich werde diese Reise auf mich nehmen, bis zu der Stelle, die Allah subhanahu wa ta'ala mir berichtet hat, selbst wenn ich noch so lange reisen würde. Und diese Aussage Huqub auf Arabisch, liebe Geschwister, das, vielleicht könnt ihr euch erinnern, für die Tafsir gehört haben, von Surat An-Naba. Von Surat An-Naba. Labithina fiha ahqaba. Und das ist das gleiche Wort. Und dieses Wort, haben wir gesagt, gibt verschiedene Auslegungen dazu, und eine authentische ist auf Abu Huraira radiallahu anhu zurückzuführen. Er sagte, 80 Jahre. Eins davon, das ist ein Plural, ja. Eins davon ist 80 Jahre. Das heißt, er will damit sagen, ich bin bereit, diesen Menschen zu treffen, selbst wenn ich Jahrzehnte auf die Reise gehen müsste. Subhanallah. Und eine der großen und wichtigsten Lektionen aus dieser Geschichte haben wir jetzt gerade, inshallah ta'ala, auch verstanden. Und zwar geht es worum? Es geht darum, liebe Geschwister, dass nichts zu teuer ist, um nach Wissen zu streben. Es gibt nichts, was zu teuer ist und was zu wertvoll ist, um nach Wissen, und ich korrigiere und besser gesagt spezifiziere, sage nach Wissen um Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, um religiöses Wissen, oder das Wissen über den Islam, Wissen über Allah und den jüngsten Tag. Es gibt nichts Wertvolleres als das. Deswegen dein Geld, was du darin investierst, hast du auf die beste Art und Weise investiert. Musa a.s. und Allah weiß alleine, wie viel Wissen Musa gehabt hat. Er gehört zu den Gesandten Allahs. Er gehört zu denjenigen, die die Tora bekommen haben. Ein ganzes Buch hat er empfangen. Er gehört zu den 5 besonders standhaften Gesandten Allahs. Sein Wissen, Allah weiß, wie viel es ist. Aber trotzdem wollte er noch mehr Wissen haben und wäre dafür jahrzehntelang bereit zu reisen, um einen Menschen zu treffen, der mehr Wissen hat als er. Und als Musa zu seinem Burschen sagte, ich lasse nicht ab, das heißt zu reisen, bis ich die Stelle erreicht habe, an der die beiden Meere zusammenkommen. Wie gesagt, die Stelle, an der die beiden Meere zusammenkommen, das ist die Stelle, an der er eben diesen Diener Allahs finden wird. Natürlich die Gelehrten und Historiker, sie haben dann darüber diskutiert, welche beiden Meere damit gemeint sind oder welche beiden Gewässer damit gemeint sind. Aber das ist für uns, wie man darauf hinweisen, relativ egal und unerheblich. Weil die Aussagen, sie fußen nicht auf schlagkräftigen Argumenten. Ja? Das heißt, auch wenn jemand so eine Aussage trifft, aber uns nicht sagt, woher diese Information her hat, dann ist es ein bisschen schwer zu sagen, dass diese Antwort ist die richtige Antwort oder andere Antwort ist stärker oder schwächer oder so. Und deswegen, und das ist auch nicht sehr wichtig, wenn Allah wollte, subhanahu wa ta'ala, hätte er uns das mit dem Namen mitgeteilt und noch genauer sogar, wenn er wollte, subhanahu wa ta'ala. Aber daran liegt kein für uns nützliches Wissen. Diese Geschichte taban ist einer der Beweise, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein auserwählter Prophet Allahs ist. Denn so eine Geschichte kann man nicht wissen, es sei denn, jemand hat sie ihm eingegeben. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkommen, das heißt, an der die beiden Meere zusammenkommen, vergaßen sie beide, das sollte man dazu schreiben, bei dem Arabischen steht Nasiya, ein Alif dabei, bedeutet hier die Dualform, okay. Und im Deutschen kann man das ausdrücken, indem man beide reinschreibt. Das heißt, wir merken uns oder schreiben es dazu. Vergaßen sie beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon schwimmend. An dieser Stelle gibt es manche, die versucht haben, das ein bisschen umzuinterpretieren. Das heißt also zu sagen, damit sind nicht Musa und Joscha gemeint, beide, nicht also Moses und sein Bursche, sondern damit ist nur Joscha gemeint und nicht Moses. Ich habe die Befürchtung, dass dahinter steckt, dass man Angst hat, das Vergessen dem Propheten zuzuschreiben. Und das versucht dann zu interpretieren. Aber wie gesagt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte über sich selbst in einer authentischen Überlieferung, ich bin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaum. Das heißt, ich bin nichts anderes als ein Mensch genauso wie ihr, das heißt von der Schöpfung her genauso bin ich so wie ihr, und ich vergesse genauso wie ihr vergesst. Und wenn jemand anfängt zu sagen, die Propheten vergessen nicht oder so, das in diese Richtung, dann hat das entweder mit einem falschen Verständnis zu tun oder mit Übertreibung. Falsches Verständnis oder Übertreibung. Weil wenn du falsches Verständnis könnte sein, weil es gibt eine Ayah im Koran al-Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, zum Beispiel, sanuqri'uka fala tansa. Wir werden dir vorlesen, den Koran oder so, und du wirst nicht vergessen. Kann sein, dass sie das falsch verstanden haben. Oder es ist eine Übertreibung, das heißt, dass man ihn nicht mehr als einen normalen Mensch, was seine Schöpfung angeht, betrachtet, sondern ihn über seinen Stand erhebt und dabei den Christen nachmacht. Aber wie gesagt, der Prophet, Allah sagt ganz klar im Koran, Nasiya, und wir glauben daran, so wie Allah es hier gesagt hat, denn es waren Menschen, die eben ihren Stand bei Allah erreicht haben, durch was? Erstens durch die Barmherzigkeit Allahs, indem er ihnen das Prophetentum gegeben hat, und zweitens durch ihre Gottesfurcht, die sie in ihren Herzen getragen haben. طيب. Als sie die Stelle erreicht hatten, an der sie zusammenkamen, oder kommen, Entschuldigung, die beiden Meere, vergaßen sie beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer auf und davon
schwimmend. Es war die Aufgabe von Yusha a.s., den Fisch zu bewahren und Musa Bescheid zu geben, sobald er den Fisch nicht mehr bei sich hat. Aus welchen Gründen auch immer, egal wie der Fisch jetzt verschwunden ist, sobald der Fisch weg ist, sollte er ihm sagen, pass auf, er ist verschwunden. Weil dann wissen sie die Stelle, an der sie diesen Diener treffen werden. Was ist passiert? In der Zwischenzeit sind sie an einem Felsen gelangt und bei diesem Felsen haben sie sich ausgeruht. Und sie haben sich schlafen gelegt. Das heißt in der Überlieferung, sie beide haben also sich mit dem Kopf an den Felsen gelehnt und sind eingeschlafen. Und dann ist der Fisch aus diesem Korb rausgesprungen und ins Meer geschwommen. Aber hier an dieser Stelle ist ein Wunder passiert. Weil der Fisch, das ist die Nahrung gewesen, von der sie gegessen haben auf ihrer Reise. Die Reise war nicht 2 Stunden oder 1 Stunde, sondern offensichtlich war sie tagelang. Und deswegen, sie haben von diesem Fisch nach und nach gegessen, also muss es ein größerer Fisch gewesen sein. Das war ihre Nahrung. Und in dem Moment, als sie eingeschlafen sind, ist dieser Fisch von Allah Azza wa Jal zum Leben erweckt worden und ist rausgesprungen und ins Meer geschwommen. Und deswegen heißt es hier in der Überlieferung, und das werden wir gleich sehen, der Hinweis darauf, im Hadith ist klar, aber auch im Koran al-Karim, sie vergaßen beide ihren Fisch, so nahm er seinen Weg im Meer, auf und davon schwimmend. طيب. Dann heißt es in der nächsten Eier, in der 62. Eier, als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen, wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Als sie vorbeigegangen waren, das heißt, an dem Ort, wo die beiden Meere aufeinandertreffen und wo der Felsen ist. Sie sind dort vorbeigegangen, dann sagte Musa, weil er mittlerweile Hunger bekommen hat, zu seinem Burschen, also Yusha alayhi salatu wassalam, bringe uns unser Mittagessen. Das heißt den Fisch. Wir haben ja durch unsere Reise viel Mühsal erlitten. In diesem Moment, jetzt gibt es 2 Erklärungen dazu. Die eine Erklärung, liebe Geschwister, ist, dass Yusha alayhi salam das mitbekommen hat, was geschehen war. Das heißt, er hatte mitbekommen, dass dieser Fisch lebendig wurde und ins Meer geschwommen ist. Das Problem ist, wieso hat er dann Musa nicht darauf aufmerksam gemacht? Die Antwort lautet, offensichtlich gemäß den Ayat, dass eben der Satan, wie wir gleich lesen mit der folgenden Ayat, dass der Satan ihn hat vergessen lassen, die Sache zu erwähnen. Das heißt, Musa schlief und Yusha bekam das mit. Und dann hat er das Musa nachher vergessen zu sagen, als er aufgewacht war. Wenn Allah nicht gesagt hätte, dass der Shaitan ihn das vergessen hat lassen, wäre es natürlich schwer, das zu glauben. Weil so ein Ereignis passiert nicht, also jederzeit. Also normalerweise so ein Ereignis, vielleicht würde es sogar hingehen, die Person aufwecken. Oder nicht, wenn ein halb angegessener Fisch plötzlich zum Leben erweckt und auf wundersame Weise ins Wasser geht, weil das war auch nicht normal, wie er geschwommen ist, dann ist normalerweise ein Ereignis, das man nicht so leicht vergisst. Also zumindest ist nicht das normale Vergessen vom Shaitan, so kann er das wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, wie gesagt, dass sie beide das nicht bemerkt haben. Dass sie es beide nicht gemerkt haben. Und dass er entweder den Fisch dort vergessen hat, oder hat den Korb mitgenommen, hat der Fisch war nicht mehr drin, und hat dann erst nachgeschaut, nachdem Musa ihn daran erinnert hat, dass er das Mittagessen machen soll. Ehrlich gesagt, mein Herz schlägt mehr für diese zweite Ansicht, aber wie gesagt, das ist eine Sache, die man vielleicht noch mal genauer untersuchen könnte. Wie dem auch sei, als sie vorbeigegangen waren, sagte er zu seinem Burschen, bringe uns unser Mittagessen, wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. طيب. Aber in der Zwischenzeit, heißt es im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese Sache, als sie dann weitergezogen sind, bis zu der Stelle, wo Musa nach dem Essen verlangt hat, ist also, sind viele Stunden vergangen. Das heißt im Hadith, sie sind dann den Rest der Nacht noch weitergezogen und den darauf folgenden Tag. Okay? Das heißt, halben Tag offensichtlich. Das heißt, sie sind schon einige Stunden noch weitergezogen. Bis zum Ende der Nacht, bis zum nächsten Morgen mindestens. Weil das heißt dann, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ. Als es morgen wurde, sagte Moses zu seinem Burschen, bring uns unser Mittagessen. Wir haben ja durch diese unsere Reise viel Mühsal erlitten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Moses alaihi salam hatte von der gesamten Reise, während der gesamten Reise keine Mühsal erlitten, bis er diese Stelle, wo die beiden Meere aufeinander trafen, überquert hatte. Das war auch ein Geschenk Allahs subhanahu wa ta'ala. Diese erste Strecke bis zu der eigentlichen Stelle, Allah hat sie ihm leicht gemacht. Und das passt auch wunderbar zum Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo er gesagt hat, wer nach einem Weg sucht, beziehungsweise wer einen Weg geht und durch diesen Weg nach Wissen strebt, dem macht Allah einen Weg zum Paradies leicht. Und dieser Musa a.s., das war natürlich, er hat nach Wissen gestrebt. Und so hat ihm Allah a.s. diesen Weg auch leicht gemacht. Erst nachdem sie diese Stelle überquert hatten, an dem die beiden Meere aufeinandertreffen, erst danach hat Musa a.s. haben sie dann erst Anstrengungen bemerkt, ja, weil das auch nicht mehr die Stelle ist, wo sie eigentlich sein sollten. Daraufhin sagte also Yusha alayhi salatu wassalam, er sagte, siehst du, als wir beim Felsen Rast gemacht haben, gewiss, da habe ich den Fisch vergessen. Und als Entschuldigung sagte, und es ließ mich nur der Satan vergessen, in dir zu erwähnen. Und hier erkennen wir, dass der Shaitan, der Verfluchte, den Menschen vom Wissen abhalten möchte. Und dass er sein Spiel treibt. Und wenn er das versucht und ich sage nicht geschafft, aber teilweise geschafft hat, wie bei Musa und Yusha, dann erst recht bei allen anderen Dienern Allahs, so wie du und ich. Deswegen, und es ließ mich nur der Satan vergessen, ihn dir zu erwähnen, den Fisch. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. Und das ist diese Aussage, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Das ist die Frage, ist das die Aussage von Yusha a.s. oder ist die Aussage Allahs Azza wa Jal? Ja? Wenn es die Aussage ist von Yusha a.s., dann hat er das mitbekommen, wie er, der Fisch, seinen Weg auf wunderliche Weise ins Meer genommen hat. Ansonsten kann man auch sagen, dass die Aussage bei Illa Shaytanu an Azkurah, stopp, das ist die Aussage von Yusha gewesen, a.s. Und dann sagte Allah, وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Und er nahm seinen Weg im Meer auf wunderliche Weise. In der Übersetzung hier, haben sie, in dieser einen Übersetzung zumindest, haben sie die Anführungsstriche erst am Ende der Ayat gemacht. Und das musst du dir halt nur merken, dass im Koran Karim gibt es keine Anführungsstriche. Und das ist etwas, was die Übersetzer gemacht haben, nach einer Interpretation. Und das zeigt, dass man niemals eine Übersetzung machen kann, die alles beinhaltet, was im Arabischen auch drin steckt und zu lesen ist. Denn das ist auch kein Widerspruch. Denn wenn du sagst, die Aussage könnten beide von sowohl von Moses könnte sie sein, als auch von Yusha, gleichzeitig. Ja. Das heißt, nach der einen Interpretation hast du, ist ja beides möglich.